Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Rollenspiel Podcast. Mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Und der Matthias.
Hallo.
Und ich bin Patrick und wie ihr es kennt, fangen wir nicht mit unserem Thema an, sondern fragen erstmal, was gibt's Neues, Matthias?
Ah, ich war auf dieser Brückenveranstaltung, die sich nannte Gelsenkon. Du magst davon gehört haben.
Nur grob. Ich habe einen exzellenten Zeitungsartikel dazu gelesen, mit ein paar Rechtschreibfehlern, aber sonst habe ich einen Zeitungsartikel gelesen.
Ja, und in dem mein Name komplett verhunzt wurde, aber...
Gut, Wookies und Druiden.
Oh ja, genau. Da können wir, also einmal war ich auf dieser kleinen Convention und habe ein paar Gratis-Rollenspiele abgestaubt, aber hauptsächlich war ich eigentlich da, um einem Teil meiner Rollenspielgruppe das Star Wars Rollenspiel nahezubringen, und zwar das neue Beginners Game. Und ich war sehr begeistert davon. Ich glaube, der Einzige, der es jetzt noch nicht getestet hat, ist der, von dem ich es geliehen habe. Und das ist der Daniel.
Ja, richtig. Und ich habe es gespendet bekommen von Falco, von den Söhnen Sigmas. Daher nochmal vielen Dank dafür.
Ja, dann sagen wir auch Danke, ne? Wir konnten es dann immerhin schon mal spielen.
Und ich bin sehr von dem System überzeugt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe direkt mal rumgefragt, ob Interesse an Star Wars, an einer Star Wars Runde besteht, zumindest erstmal kurzweilig, um das etwas näher kennenzulernen. Und bislang hat noch jeder zugesagt. Und deswegen werde ich mich bald daran machen, Musik und eine kleine Story auszusuchen. Und dann wird mal ein bisschen Star Wars gespielt.
Vielleicht sagen wir mal ganz kurz, was, dass das so ein bisschen anders macht als die anderen Rollenspielsysteme. Du spielst nämlich mit speziellen Würfeln. Wie man es von Warhammer 3 ist es, glaube ich, auch kennt. Ich weiß nicht, wie ähnlich das ist, aber...
Sehr, sehr ähnlich. Im Grunde ist es fast dasselbe. Das Kampfsystem ist quasi auch von den diese Reichweitenbeschränkungen beziehungsweise Kategorien sind auch davon. Sehr viele gute Sachen, eigentlich alle guten Sachen, die ich von der Warhammer 3. Edition kennengelernt habe, sind in Star Wars übernommen worden. Und es wurde dann auf dieses kleinteilige Management verzichtet mit Karten, Talentkarten und so weiter. Das heißt, das wurde alles etwas abgeschwächt oder versimpelt. Ne? Das ist jetzt mal erstmal wertungsfrei, je nachdem, wie man sein Spiel da haben will. Und Star Wars sagt mir deswegen sehr zu, weil mir das ja bei Warhammer etwas zu viel war. Und gerade als Spielleiter war das sehr erfrischend. Oder war ich bereits begeistert und freue mich auf die Möglichkeiten, dann Minion-Gruppen zusammenzufassen, und der Raumkampf hat mir auch sehr gefallen. Also ich glaube, wir werden da, deswegen bevor wir zu sehr ins Detail gehen, ich glaube, das ist etwas, das wir noch besprechen werden in Gänze. Am besten noch, wenn Daniel das auch gespielt hat.
Okay, ja, aber außerdem gibt es dann noch ein Crossover-Projekt, was wir dann sozusagen machen werden. Aber
ja, ich hörte, da war was angeplant, ja.
Okay, aber vielleicht einmal kurz, bisher ist ja nur die Beginners-Box erschienen. Da sind dann vier Charaktere, glaube ich, vorgefertigt bei ein Abenteuer, um die Regeln zu lernen, wo man auch, was ich sehr gut finde, wirklich Schritt für Schritt in die Regeln eingeführt wird, wo gesagt wird, das kommt später irgendwann, da müssen sich jetzt noch nicht drum kümmern. Und im Sommer kommt dann das richtige Regelwerk, wenn ich es richtig gehört habe.
Genau, das ist ein bisschen, komplizierter. Das heißt, dieses Beginners-Game ist quasi die Starterbox zu dem endgültigen Star Wars-Rollenspiel, was dann Vermutungen zufolge Juni, Juli irgendwann kommen wird. Und das heißt, man hat da für, ich glaube, 26, 27 Euro bekommt man Spielzeug, viele Blips und Marker, eine kleine Karte, auch für euer Raumschiff schon. Dann bekommt ihr so Bögen, wo euer Charakter schon mal erklärt ist für euch. Ein Würfelset ist dabei und ein abgespecktes Regelheft, quasi von der Version, die dann bald kommen wird. Und ein Abenteuerheft. Und das ist eben genau das, was der Patrick gerade beschrieben hat. Das ist im Grunde so ein Crawl, der durch die Regeln führt. Und ich finde, das macht er sehr elegant. Man muss ganz hart die Begegnungen nacheinander abfangen. Aber in jeder Begegnung werden dann quasi neue Regelelemente herbeigeführt. die Würfelergebnisse neu interpretiert und neue Möglichkeiten euch erklärt, wie ihr diese Würfelergebnisse jetzt interpretieren könnt. Alles sehr clever gemacht. Ich hatte bereits auf der Con dann ein nettes Gespräch und habe da mehr oder weniger auch klar gemacht. Eigentlich finde ich das Produkt ganz gelungen. Das Einzige, was fehlt, um das wirklich zu einem runden Produkt zu machen, meiner Meinung nach, ist eben die Charaktererschaffung ist nicht drin, auch nicht in diesem abgespeckten Regelheft.
Ist aber ein Einsteigerprodukt.
Richtig, also deswegen. Das ist, also man bekommt ja auch ein Würfelset da mit dabei. Ich finde das ganz gelungen an sich. Aber ich sag mal, das wäre wirklich so, das wäre schön gewesen, weil dann hätte man das Ganze wirklich also sehr weit noch treiben können und erstmal mit dem Beginner-Set wirklich sehr gut spielen können. Weil die Regeln sind eigentlich so ganz gut. Man fragt sich dann schon, ja, viel mehr brauche ich eigentlich nicht zum Star Wars spielen, vielleicht noch ein paar Werte und das ist ja dann das, was noch kommen wird in dem zig hundert Seiten Schmöker, aber ich bin die Regeln sind eigentlich, man hat das Gefühl, man kann hiermit schon alles machen. Das Einzige ist eben, man kann diese mitgelieferten Charaktere nur bis zu einem bestimmten Grad dann aufwerten, wobei das geht sogar. Womit ich die Probleme habe, ist eher, dass man ja keine neuen erschaffen kann, um mal vielleicht was anderes zu testen. Also man kann keine neue Rasse mal testen oder eine neue Klasse mal aussuchen. Man hat diese vorgefertigten Charaktere und da ist so ein kleines Schema drauf, wie man die aufleveln kann. Das heißt, die könnte man dann wirklich sogar, also theoretisch, kann man diese vier Leute oder es sind noch zwei extra auf der Seite quasi euch angegeben, mit denen kann man erstmal spielen. Deswegen, also ich war ja am Anfang auch sehr, sehr skeptisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Produkt ist. Genau, ich finde das Produkt ganz rund. Wie gesagt, wenn die Charaktererschaffung oder so eine abgespeckte Version davon noch drin wäre, würde ich sagen, boah, fantastisch, dann hätte man damit erstmal ohne Probleme weiterzocken können und hätte sich dann auch das fertige Produkt freuen können. So bleibt es aber, finde ich, ein Starter-Set, das immer noch ein sehr gutes Produkt. Ja, sehr gut, sagen wir dahingestellt, aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. So meine Meinung.
Danke für das kurze Feedback. Ich glaube, wir werden da sicherlich im Sommer ja nochmal dann ein bisschen mehr zuhören, spätestens. Daniel, was gibt's denn bei dir Neues?
Ich lese im Moment ein Buch über verhinderte Helden. Das Ganze ist von Paul Collins geschrieben. Und es sind 13 Geschichten von berühmten Unbekannten. Ich habe die erste Geschichte mittlerweile gelesen. Und da geht es um einen Mann namens John Benward, den wahrscheinlich keiner kennen wird, weil er nämlich vergessen wurde im Laufe der Zeit. Zu seiner Zeit allerdings, das war im 19. Jahrhundert, war er einer der größten Künstler in ganz Europa und Amerika. Das ist eine ganz interessante Geschichte eigentlich. Der hat, also für die Queen Victoria hat er eine Vorstellung gegeben, für Dickens, Longfellow und so weiter. Und der hat ein Panorama gemacht von einer Mississippi-Fahrt. Und das ist auf Rollen und das ganze Ding wurde dann so gerollt und man hatte das Gefühl, dass man den Mississippi entlang fährt. In korrekter Perspektive. Also es war ein gewaltiges Kunstwerk, das allerdings im Laufe der Zeit dann, ich glaube, vernichtet wurde, verschollen ist. Irgendwie eine urbane Legende geht davon, dass die waren irgendwie 200 Meter lang, diese Rollen, dass die dann zerhäckselt wurden und als Füllmaterial gebraucht wurden für Neubauten in seiner Heimatstadt. Ist aber eine urbane Legende. Jedenfalls sind da noch dann noch 12 weitere Leute bei, die völlig unbekannt sind und von der Geschichte vergessen wurden, weil die eben einen Tick zu spät waren, um irgendwie was zu entdecken oder überholt wurden von irgendjemand anderem. Ist eine ganz interessante Geschichte. Gerade, man schaut sich dann eben die Verlierer der Geschichte dann an, die dann eben vergessen wurden. Fand ich ganz nett. Ansonsten, ich konnte leider an diesem Gratis-Rollenspieltag nicht teilnehmen. Das Paket war ja sehr umfangreich, was ich gesehen habe. Ich hätte gerne noch so eine Folge gemacht. Also wir hatten überlegt, im Januar noch eine zum Thema Gratis-Rollenspieltag zu machen. Das hat leider nicht geklappt. Das Konzept fand ich eigentlich sehr schön von dem Gratis-Rollenspieltag. Ich hoffe nur, dass beim nächsten Mal nicht ganz so viele kleine Produkte erscheinen, sondern ein großes Magazin, wovon dann auch ausreichend da wäre. Das wäre nochmal eine Anregung an die Macher. Ich bin trotzdem sehr überrascht und auch sehr positiv überrascht, dass die Community tatsächlich in so kurzer Zeit so viel Kram auch fertiggestellt hat. Das ist wirklich ganz toll. Also Spitze. Wie gesagt, schade, ich habe es leider nicht mitbekommen, aber beim nächsten Mal hoffe ich dann.
Ja, ich habe das Angenehme mit den Nützlichen verbunden und habe mir dann im Laufe der Woche in der Bahn immer mal wieder ein neues Heftchen angesehen und
Denn du
da
bist ja
war
erst Rollenspieler, Matthias, und kennst ja die ganzen
genau.
Rollenspiele-Systeme doch nicht. Das
ja,
nein, ich meine, es
das
ist, ich glaube, man muss
von neuen Produkten, die ich noch nicht kenne. Also ich hab
ja,
meinen Sturm habe ich jetzt noch nicht gespielt. Also dann kann ich mir doch da mal dieses Heftchen da anlesen.
ja, ich glaube, es gibt ja zum einen die neuen Spieler. Da hatten wir jetzt in Gelsenkirchen nur eine von. Na gut, es waren noch nur 12 bis 14 Leute, irgendwie so. Keine Ahnung. Da hatten wir eine, die wirklich zum ersten Mal Rollen gespielt hat. Aber ich finde ja auch, das Interessante ist es eben mal über das, was man eh sonst immer spielt, zu gucken. Und wir hatten, um vielleicht dann auch zu meinem Highlight der Woche, wenn man so will, zu kommen, wir hatten zwei Leute da, die haben bisher immer nur DSA gespielt. Oder ja, und auch das mehr oder weniger häufig in ihrer Runde mit wechselnden Spielleitern, und konnten dann einmal Cthulhu ausprobieren, aber vor allen Dingen auch haben wir am Abend dann nochmal Fate ausprobiert. Da war ja mit Der letzte Widerstand auch ein sehr gutes Szenario drin, was man mit Fate to Go, also für Fate to Go ausgelegt, spielen konnte. Ich muss dazu sagen, ich kannte Fate to Go bis dahin nur als habe ich irgendwo mal gesehen, als es dann übergeben worden ist nach dieser Start Next Aktion, und hatte mir das dann als PDF kurz angeguckt vorher, und jetzt warte ich darauf, dass der Neudruck in diesem Monat endlich fertig wird. Und ja, also das Szenario, Der letzte Widerstand ist eben Aliens auf der Erde und terraformen den Planeten bereits. Es gibt Mutanten, die damit klarkommen und teilweise auf Seiten der Menschen, teilweise auf Seiten der Aliens stehen, und man ist eben Teil einer Widerstandsbewegung und ein Mutant. Und in dem Abenteuer geht es darum, ein Raumschiff zu sichern. Aber trotzdem mit vielen Aspekten, also im doppelsten Sinne, die das Ganze auch darüber hinaus spielinteressant machen. Und ich habe danach dann die Gelegenheit benutzt, unsere Zombie-Kampagne, die wir spielen, auch auf Fate umzustellen, weil es hat mir dann auch wieder Spaß gemacht, da so ein bisschen weiter zu gucken und zu überlegen, was man daraus machen kann. Das war so das, was bei mir so das Besondere, als Besonderes hängen geblieben ist.
Außerdem sehe ich jetzt nicht ein, warum der Gratis-Rollenspieltag jetzt
Ja.
großartig für, ich sag mal, Neueinsteiger geeignet sein
Die
soll.
Intention war ja
Das,
gerade,
ja, aber.
Einsteiger auch anzusprechen. Das ist schon.
Ja, aber ich finde. Ich meine, die Überlegung, die wir dann ja mal irgendwie, ich glaube, vor einer Rollenspielrunde oder wo auch immer hatten, war ja, was weiß ich, irgend so ein Heft zu haben, wo die ganzen Verlage sich zusammentun und da ihre Einsteiger-Publikationen kurz reinpacken. Eine Seite das Systemvorstellung, zwei, drei Seiten so ein kleines Szenario zum Ausprobieren, damit du, dann können auch Leute, die eben Rollen spielen, die schon Rollen spielen, einfach mal über den Tellerrand gucken. Manchmal hattest du jetzt das Problem, da war dann ein Produkt nur dabei von dem einen Rollenspielsystem, und das rutscht dann so vielleicht ein bisschen an einem vorbei. Aber gut, wir hatten da jetzt noch nicht so das Problem, bei uns war die Auswahl groß genug. Dafür waren wir dann doch noch klein genug, wobei nächstes Jahr wird das wahrscheinlich anders aussehen. Da gab es schon ein paar Leute, die gesagt haben, ein bisschen früher organisiert, dann hätte das anders ausgesehen.
Gut, das kann man ja immer noch beim nächsten Mal dann gucken, wie das dann aussieht. Okay, kommen wir dann zum eigentlichen Thema heute. Und zwar möchten wir uns heute mit Erfahrungspunkten beschäftigen. Wir haben uns schon mal mit Belohnungen im Rollenspiel beschäftigt, das ist schon ziemlich lange her. Und diesmal haben wir einen etwas anderen Blick auf das Ganze, denn es geht nämlich tatsächlich darum, wann Erfahrungspunkte ausgegeben werden. Und Patrick, wann gibst du Erfahrungspunkte aus in deiner Rollenspielrunde?
Fangen wir mit DSA an, da gibt es ja wirklich Rollenspielpunkte. Bei Cthulhu gibt es das ja nicht, da gibt es ja nur diese Haken. Da gibt es die am Ende des Spielabends immer. Kann man die sofort ausprobieren, die zu erhöhen. Bei DSA in der Regel am Ende des Abenteuers, ich glaube, das ist so der klassische Weg. Wenn das jetzt sehr lange Abenteuer sind, die so in Episoden unterteilt sind, dann durchaus auch schon mal am Ende der jeweiligen Episode. Aber im Prinzip Abenteuer abgeschlossen, hier sind eure Erfahrungspunkte. In größeren Zeitabständen, nicht über anderen Systemen, häufig an jedem Abend zum Beispiel.
Darauf wollte ich gerade hinaus, genau. Nur einmal kurz nachhaken, also am Ende eines, also wie lange kann das dann dauern? Wir reden
Das
nicht von
sind das.
Kampagnen, wir reden so von.
Wir reden dann von eins, na, von, je nachdem, wie lange jetzt dieses Zwischenspiel ist, aber ich würde mal in der Regel sagen, sind es 2 bis 3 Abende, bis man seine Punkte bekommt. Es gibt dann auch mal kürzere, wo es einen dauert und manchmal braucht man 4, aber so 2 bis 3 Abende und dann gibt es wieder Erfahrungspunkte. Wobei, bei DSA wird es ja dann noch komplizierter, weil es noch, das Ausgeben ist noch in gewisser Weise an die Zeit gebunden, wenn man diese Option benutzt. Bei der einen Kampagne benutzen wir sie, bei der anderen nicht, weil die Charaktere würden ihre Erfahrungspunkte dann nicht mehr ausgeben können, bevor die Kampagne endet, wenn ich diese Zeitregel benutzen würde. Von daher haben wir die da rausgenommen. Aber also es ist bei DSA ein bisschen komplizierter, aber grundsätzlich gibt sie am Ende eines Sinnabschnittes, kann man vielleicht sagen.
Du hast Rollenspiel-Erfahrungspunkte angesprochen. Das machst du oder machst du nicht?
Ach so,
Also das sind extra Punkte für jemanden, der besonders gutes Rollenspiel gegeben hat.
nee, machen wir eigentlich seltener. Das überlege ich mir immer irgendwie anders. Das sind dann soziale Belohnungen oder ähnliches, wo ich sowas, glaube ich, drüber machen würde. Ist immer schwierig. Also von daher halte ich die Gruppe da so auf einem Niveau. Ich hatte
Okay, nee,
mal
das.
irgendwann hatte ich mal irgendwie, du hast hier Tagebuch geführt und hast das sozusagen den anderen zur Verfügung gestellt, was passiert ist beim letzten Mal. Dafür gab es dann Erfahrungspunkte, aber das hat als Belohnungssystem für Tagebuchführen nicht sehr lange funktioniert. Ich meine, der eine Charakter ist jetzt irgendwie ein paar hundert Punkte vorne, weil es die Punkte gab, aber es ist nicht so, dass das wirklich gezogen hat und von daher sowas eher selten.
Nee, ich finde, das ist eine wichtige Sache, weil da bin ich offensichtlich dann sehr engstirnig, weil ich da sage, dass fürs extra Rollenspiel belohne ich dann nicht, weil alle sind so am Tisch und wenn dann einer etwas stiller ist und der andere etwas euphorischer oder aktiver, dann will ich den nicht noch bestrafen, der etwas stiller ist, der auch Spaß am Rollenspiel hat. Das ist so die. Aber wie gesagt, das soll jetzt
Ja,
nicht klingen, als würde ich die anderen
du kannst natürlich
verurteilen.
so sagen, dass jeder irgendwas mit zum Spieltisch bringt. Also wenn derjenige, der eben sehr still ist am Spieltisch, der kommt immer pünktlich, der hat immer seinen Charakter vorbereitet, der kennt die Regeln, der bringt Chips mit, da könnte man den auch für belohnen. Also wenn man so, ne,
Ja, aber
Erfahrungspunkte im Rollenspiel
wenn du
hast.
es so machst und sagst, jeder bringt was mit, dann brauchst du auch keine unterschiedlichen
Völlig richtig, ich
Erfahrungspunkte.
bin.
Also sagen wir mal so, bei mir ist das dann häufig was, was ich, jemand baut seine Hintergrundgeschichte auf, dann gibt er mir ja auch was, womit ich arbeiten kann. Das heißt, wenn sich jemand Mühe gibt, da irgendwas Besonderes reinzubringen in seinen Charakter oder irgendeine besondere Aktion macht womöglich, dann hat das ja, dann kennt die Person, mit der er das gemacht hat, den ein bisschen besser. Solche Geschichten, das läuft dann im Charakter, im Spiel drin, das muss nicht über Erfahrungspunkte gehen.
Generell geht es aber darum, dass wahrscheinlich 90%, wahrscheinlich, nein, über 90% all unserer Hörer werden wahrscheinlich die Erfahrungspunkte am Ende des Spielabends ausgeben. Das ist eben die Regel. Also so mache ich das eigentlich auch. Also ich.
Sagst du jetzt einfach so in seinem jugendlichen
Hast du
Leichtsinn.
es, ich
Das
meine,
ist
hast du es schon mal anders erlebt?
und ich habe, als ich diesen Artikel hier gelesen habe, auch sehr gestaunt. Ich habe ehrlich gesagt, bevor ich hier mich hier informiert habe und das, ja, mit informieren meine ich diesen Artikel hier lesen, habe ich nie gedacht, dass es darüber irgendeinen Konflikt gibt. Ich dachte, das macht man, wie du jetzt ja auch dann annimmst natürlich, so sehe ich das auch, macht das nicht jeder am Ende oder am Anfang oder also auf jeden Fall, ne, wie hier drin, das mittendrin zu geben, können wir gleich mal drüber sprechen, wirkte für mich komplett fehl am Platze. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das selber so zu
Darum
machen. Aber
geht es eben
bitte.
heute. Der Artikel, den wir eben auch verlinkt haben, ist von John Fore geschrieben. Und er hat eine andere Idee, Erfahrungspunkte auszugeben. Und zwar gibt er die Erfahrungspunkte während des Spielabends aus. Und das hat natürlich so ein paar Vorteile, gerade wenn man sich so die Spielerseite anschaut. Denn die Spieler möchten ja gerne belohnt werden. Und die tollste Belohnung, die man so kriegen kann, ist natürlich Erfahrungspunkte, weil mein Charakter besser wird.
Ja, um direkt meine 10 Cent loszuwerden, das wirkt für mich so, als würde ich mit einem Haufen Kindern spielen, die nach jeder gelungenen Aktion hier einen Riegel Schokolade oder was haben müssen. Also auf der Spielerseite benötige ich das auch nicht. Dass ich nach jeder gelungenen Aktion jetzt, oh, dann hier gib mir 50 XP oder hier
Genau,
gib mir nochmal
15 dafür, dass du
30
die Tür
dafür.
aufgekriegt hast und
Ja, so genau, ich meine, das ist jetzt sehr kleinteilig, ziehen wir jetzt darüber her, aber und ich meine, ich hätte ja auch noch mechanische Probleme damit während des Abends. Ich meine, darauf geht er ein, Mit dem Motto, was passiert, je nach System ist das machbar, dass ich nicht quasi den Spiel unterbreche, weil das ist natürlich ein Problem. Das wäre für mich direkt auch so ein No-Go, wo ich sagen würde, ne Moment, das gehört hier gar nicht hin, ich will ja jetzt Rollenspiel spielen. Euren Charakter aufwerten und XP sammeln, ja, das machen wir nachher, das hat doch jetzt hier nichts verloren. Ne? So würde ich das, naturgemäß würde ich das so sehen.
Ja, ich meine, er hat hier Fireball Trap mit 20 Erfahrungspunkten. Das sind meine 15 für, na gut, eine magische Tür. Auch nicht so aus dem Raum. Aber genau die Frage ist ja, wie werte ich denn das Ereignis in Erfahrungspunkten, das Einzelne? Also die einzelne Aktion,
das
die
kommt auf das System an. Also,
bei D&D zum Beispiel gibt's ja, glaube ich, kann man ja, glaube ich, die Erfahrungspunkte für einen Encounter ausrechnen. Ich weiß nicht, ob das bei DSA gab es das früher, glaube ich, auch mal, dass so dann die Monster Erfahrungswerte hatten, aber da ist man ja Gott sei Dank etwas drüber hinweg. Von daher stelle ich mir das auch einfach schwierig vor, mittendrin zu sagen, oh, die Begegnung mit dem König war jetzt 27,5 Erfahrungspunkte wert. Weil so schon
ja, das ist natürlich sehr überspitzt formuliert, aber du kannst natürlich sagen, dass es, wenn du ein Abenteuer designst und du Sinnabschnitte absetzt, und dann denkst, alles klar, wenn die Charaktere es schaffen, den König zu überzeugen, seine Truppen zu entsenden, dann kriegen die dafür eine Belohnung, dann kriegen die dafür 100 Erfahrungspunkte. Und wenn die Truppen erfolgreich in die Schlacht geführt haben, gibt es dafür 200 Erfahrungspunkte. Und dann kannst du natürlich direkt, wenn die den König eben überzeugt haben, ihnen die 100 Erfahrungspunkte geben, die dann auch gleichzeitig ihren Charakter verbessern können. Die Frage, die man sich eben stellen muss, ist, in welchem System man sowas überhaupt macht. Und gibt es vielleicht Systeme, wo das sinnvoll ist und gibt es vielleicht Systeme, wo das nicht so sinnvoll ist? Bei D&D, das ist das Beispiel, was hier in dem Artikel verwendet wird, nehme ich an, ist natürlich diese sofortige Belohnung durch Erfahrungspunkte eigentlich möglich. Also ich sehe da kein Problem drin, denn der Charakter braucht ja auch reichlich Erfahrungspunkte, um ins nächste Level aufzusteigen. Und er bekommt ja auch nichts zwischen, ich fange mein Level an und ich beende mein Level. Da gibt es ja keine Verbesserung, keine Mid-Level-Steigerung oder sowas.
Ach ja, richtig. Da ist was dran. Man sammelt die ja da nur so lange, bis man auflevelt. Und dann ist erst
und
Arbeit gefunden.
Wenn du
ja gut, dann wird's da, dann ist da wenigstens in diesem Punkt einer meiner Negativaspekte raus, der und der trifft ja für viele andere Rollenspiele zu, wo ich eben diese 100 XP oder was, die ich dann bekommen würde für eine gelungene Begegnung oder ein gelungenes Gespräch oder was auch immer, in vielen anderen Systemen könnte ich die direkt ausgeben. Und das heißt, ich verlangsame das Spiel in Anführungszeichen und jeder darf erstmal jetzt überlegen, wo er sein Häkchen macht oder welche Fertigkeit er auflevelt oder ob er das nochmal spart und so weiter. Und das ist so ein Punkt, den würde ich da nicht haben wollen. Da ist ja ein Punkt, okay, bei D&D und einigen Systemen habe ich das Problem gar nicht, weil da habe ich nur ein viel größeres, wenn, und darauf geht er auch ein, wenn das Level-Up quasi mit
genau,
einem Spiel.
Genau, bleiben wir mal kurz dabei. Nehmen wir mal an, wir machen das so und wir spielen D&D Next oder D&D 4. Wollen auch unsere Charaktere, also unsere Spieler, damit belohnen, dass sie, wenn sie etwas geschafft haben, auch so schön ihre Erfahrungspunkte sofort bekommen, die sich dann auch sofort aufschreiben können. Oder was weiß ich, man gibt so kleine Karteikärtchen aus mit den gesammelten Erfahrungspunkten oder sowas.
Es wird immer mehr wieder
Kids. Ja, aber das ist schon nicht so schlecht.
Spielen wir dann das Gedankenspiel erstmal weiter, bevor ich mit der grundlegenden
und,
Frage komme.
Und dann hat man natürlich eben das Problem, es kann sein, dass einer der Charaktere dann aufsteigt im Laufe des Abenteuers. Und er schlägt natürlich einige Dinge vor, wie man das lösen kann. Patrick.
Ich habe den Artikel nur überflogen. Kannst du hier noch nicht so in der Falle laufen lassen?
Das gehört zur Vorbereitung, das weißt du doch.
Wo steht denn das hier? Problem
das Grundkonzept ist ja eben, viele Spieler mögen es, ihren Charakter aufzuleveln zwischen den Spielsitzungen, weil sie dann eben sich Gedanken darüber machen können, was sie eben steigern und was sie nicht steigern. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich persönlich bin da eher genügsamer, also ich brauche das da nicht, diese Ausarbeitung, gerade bei D&D, welche Prestigeklasse ich dann wohin arbeite und so weiter. Aber das ist eben ein wichtiger Aspekt. Also Matthias kann es bestimmt bestätigen, ne, den D&D 3.5 Charakter zu bauen, ne, das ist schon, da muss man sich mal ein bisschen hinsetzen, aber dann kann man da auch was richtig Gutes basteln.
Genau, bei einigen Systemen ist es einfach unpraktisch. Also das Ganze dann, also da braucht das je nachdem, wie viel Gedanken ich mir machen will, kann der eine oder andere ja etwas länger dafür brauchen. Und ich finde das nur recht und fair. Da habe ich ja alles drin. Dann habe ich, wenn der Daniel eben sein Paladin auflevelt, dann braucht er dafür 10 Minuten, weil der will sich damit nicht lange befassen, macht das schnell. Und dann habe ich vielleicht einen anderen Spieler, der hat aber einen genauen Plan und der braucht dafür 3, 4 Stunden und das will ich
Genau,
logischerweise nicht
richtig.
an einem Spielabend haben, dass er sich darüber die Gedanken machen muss.
Ich sehe schon, wie bei DSA dann die Laptops rausgeholt werden und die Heldensoftware gestartet, damit man seine neuen. Bei DSA kommt ja noch dazu, du hast ja ständig die Möglichkeit zu leveln im Prinzip. Also dadurch, dass du die Erfahrungspunkte umwandeln kannst in Talentpunkte und ähnliches, das gibt es ja bei einigen anderen Systemen auch. Ist ja nicht nur bei DSA so, so ein Kaufsystem und nicht. Du hast so und so viele Punkte, neue Stufe, jetzt darfst du das, das und das und kriegst das noch da geschenkt, sondern du kannst das dauerhaft ausgeben und dann wird es noch schwieriger, wenn du sagst, das kannst du mitten im Spiel machen. Also von daher wird das bei mir wahrscheinlich immer noch darauf hinauslaufen, dass man es am Ende des Abenteuers erst umsetzen darf. Oder
Okay,
des
wenn
Spielabends
sowas
zumindest.
sich anbahnt, dann kann man natürlich direkt schon einige Taktiken geben, wie man sowas dann entschärfen kann. Man kann, wenn die Sitzung zu Ende ist und als Spielleiter hat man ja grob einen Überblick, wie die Charakter, also wie die Erfahrungspunktverteilung ist bei den Charakteren. Man kann die Spieler natürlich auch fragen, ne, wie sieht's aus? Wie viele Erfahrungspunkte braucht ihr noch für das nächste Level? Dann kann man natürlich am Ende des Spielabends sagen, also es kann sein, ne, beim nächsten Mal steigt ihr auf, wenn ihr den Goblin-König erschlagen habt. Bereitet das doch schon mal vor. Dann hat man sozusagen diese Planung des Charaktersteigerns zwischen die Spielsitzungen wie gewöhnlich gepackt. Nur eben findet dann der Aufstieg nicht am Ende des Spielabends statt, sondern der findet dann inmitten des Spielabends statt. Und man kann den Charakter im Grunde schon direkt vorbereiten.
Ich muss sagen, das ist für mich irgendwie so diese reine Psychologie. Er macht es ja dann nicht anders als die Leute, die es am Ende verteilen. Nur will er quasi diese Happen verteilen auf Belohnungen,
Genau.
die er mitten im Spiel gibt. Da müssen wir uns eben die Frage stellen, ist das notwendig? Also
Ja, genau.
brauchen die Spieler diesen Keks? Ja, das ist so ein bisschen, wenn ich Spieler damit wirklich, also ich brauche es nicht und deswegen ist es für mich quasi dann etwas schwerer nachzuvollziehen, dass es Leute gibt, die das wirklich bevorziehen würden, dass sie eben für jede einzelne Begegnung dann sich was aufschreiben, aber im praktischen Sinne ist eh erst, also wie Patrick da auch sagte, dann sammelst du den Spielabend über und aber das echte Nutzen, Kaufen, Leveln machst du doch dann eh, also machst du ja dann nicht
Stimmt.
am
Bei
Spieltisch.
D&D ist es tatsächlich so. Gehen wir mal von diesem D&D-Beispiel und diesem Artikel weg. Das ist nämlich auch eigentlich der Weg, den ich eigentlich einschlagen möchte.
Ich meine, wir können ja Only War oder irgendwas
Genau,
anderes.
nehmen
Da
wir.
kann ich für jede, ne, jede 100 XP, die ich finde, ja.
Ich möchte jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen: Cthulhu. Da kriegst du jedes Mal, wenn du einen Wurf schaffst, kriegst du einen Haken. Oder nee, nicht jedes Mal. Bei uns ist es jedes Mal, weil die Charaktere noch sehr niedrig sind. Aber du kriegst da einen Haken. Nach dieser Mechanik dürftest du sofort würfeln und gucken, ob du steigern kannst. Du könntest mit ein bisschen Glück an einem Abend damit deinen Charakter massiv nach oben bewegen. Brauchst viel Glück dabei,
Kommt,
aber
das ist kommt drauf,
systematisch.
das
Das
kommt, aber
klappt.
das kommt, das kommt eben drauf an.
Ja, aber
Ich finde das
trotzdem.
Cthulhu-Beispiel eigentlich sehr gut. Wenn dein Charakter beispielsweise sich in Relief befindet und sich mit nicht-euklidischer, grauenvoller Geometrie beschäftigen muss und einen Physikwurf macht und der Charakter hat nur einen Wert von 20% auf Physik und dann schafft er den Wurf. Dann wird er normalerweise, kriegt er dann eben den Haken für Physik. Aber wäre das nicht toll, wenn der Charakter sozusagen sofort hier gucken kann, ah, ich könnte meine Physik steigern. Und dann wäre das vielleicht im Laufe des Abenteuers nochmal wichtig. Das wäre dann ein entscheidender Wurf.
Ich finde das Cthulhu-System dafür ein denkbar schlechtes Beispiel, weil das, was du jetzt da vorstellst, ist deine Hausregel. Weil das Spiel will eigentlich, dass du diese Haken sammelst über den Spielabend und das am Ende machst, damit das eigentlich nicht passiert, dass du dann an einem Spielabend 5, 6 Mal irgendeine Fähigkeit gesteigert hast, weil du Glück gehabt hast.
Wir reden ja jetzt auch von Physik, das
Deshalb,
benutzt man nie,
ich
also
rede nicht
selten
von
in
verborgenes
Cthulhu, ne?
Erkennen.
Wenn
Verborgenes
jetzt verborgenes
Erkennen sollte
Erkennen.
keine Würfe, sollte keinen Haken geben,
Ja, genau.
weil das kann ohnehin jeder sehr gut. Da muss schon irgendwie was ganz Besonderes Verborgenes Erkennen sein.
Ja, das
Ich
kann
rede
nur jeder sehr gut,
tatsächlich
weil du immer mit uns sprichst.
von diesen kleinen Fertigkeiten, wie beispielsweise, wenn dein Charakter mit einer Axt kämpfen möchte und er hat keine Axtfertigkeit, dann kann er mit der Axt nicht kämpfen. Wäre das nicht
So,
toll,
und
wenn
dann
er
willst du
dann.
jetzt, dass er innerhalb von einer Spielrunde seinen Wert von 20 auf 40 steigert.
Also
So,
bitte, du musst, bitte,
das ist
der
eine
gesunde,
Hausregel
der
dann.
gesunde Menschenverstand sollte weiterhin eingeschaltet
Ja, aber das ist doch
bleiben.
dann möglich. Also deswegen, das ist für mich, nee, das ist eine nette Idee. Ich find's auch gar nicht so schlecht, aber das ist eine Hausregel, weil es quasi, also weil die Regeln so geschrieben sind, dass es auf diese Art und Weise Sinn macht, dass du eben nur wenig Haken, auch wenn du eben einen Wurf 10, 15 Mal schaffst am Abend, dass das System auch nicht ausufert. So, du hast dafür einen Haken, jetzt darfst du einmal würfeln. Ja, das ist so gewollt. Ja, und deswegen.
Ich bringe mal ein anderes System rein. Contact, ich meine, das haben wir noch nicht gespielt, hat im Prinzip einen dynamischen Erfahrungsfluss. Immer wenn du einen Wurf machst, egal ob er gelingt oder nicht, außer bei kritischen Fehlschlägen, glaube ich, kriegst du eine bestimmte Anzahl von Punkten da drauf, die von deiner Intelligenz, glaube ich, abhängen. Ganz genau habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf. So, die sammelst du in so einem extra Pool. Und wenn dieser Pool höher ist als der Wert, den du aktuell hast, steigt dein Wert automatisch um x Punkte. Auch die Zahl kann ich dir jetzt nicht so aus dem Bauch raus sagen, aber steigt dann um einen gewissen Wert und der Pool wird wieder auf 0 zurückgesetzt und du sammelst wieder an. Das heißt, du hast da bei jeder Probe eigentlich diesen Pool, der da ansteigt. Und da ist das im System auch so vorgesehen, dass du mittendrin dann auch die Aufstiege hast. Als ein Gegenbeispiel weiß ich jetzt nicht zu Cthulhu, aber als genau diesen
Ich
Erfahrungsmechanismus,
finde
den du
das
da
vom Konzept her
ansprichst.
eigentlich gar nicht so schlecht. Also, das Nette ist einfach, dass der Charakter sofort eine Belohnung bekommt. Das finde ich eigentlich schön daran. Und zwar eine Belohnung von Fertigkeiten oder Dingen, die er sonst eher selten benutzt, gerade bei Cthulhu zum Beispiel. Also Physik startet, glaube ich, mit 10% oder
Ja,
sowas.
aber du versteifst dich da jetzt auf ein Beispiel
Ja,
auf einer, mit einer
nehmen wir
Fertigkeit.
ein anderes Beispiel. Was ist mit
Ja,
Warhammer
dann spielt bei
Fantasy?
Only War, mach eine Begegnung. Krieg 100 Erfahrungspunkte und kauf mir dafür eine Steigerung, was mit der Begegnung jetzt nichts zu tun hat, weil ich will den Charakter ja so bauen. Das ist für mich,
Ja,
weiß
aber
ich
das
nicht,
ist
ich
ein.
sehe nicht ein, warum der das nicht auch am Ende machen
Das ist
kann.
aber das, ich meine, dass du eine Fähigkeit steigerst, die nichts mit der Begegnung zu tun hat, ist ein grundsätzliches Problem von den Erfahrungspunkten.
Ja.
Also das hast du immer. Aber ich will trotzdem Matthias Keks Frage auch, die schwebt mir die ganze Zeit im Kopf rum. Abgesehen von von vielleicht Einzelbeispielen, die man meines Wissens auch anders lösen kann. Also wenn später dann nochmal Physik auftaucht und das mit dem Cthulhu-Kram zusammenhängt, dann kannst du auch sagen, du darfst jetzt eine leichte Probe auf Physik machen oder irgendwie anders das modifizieren. Die Frage ist für mich, braucht man das wirklich mitten am Spielabend und kann man das als Spielleiter vernünftig, also nimmt einem das nicht auch so ein bisschen aus dem Flair raus, wenn du dann zwischendurch sagst, okay, ihr habt das abgeschlossen, hier so wie bei World of Warcraft, du hast einen Erfolg gekriegt und kriegst jetzt hier 20 Erfahrungspunkte dafür, dass du das geschafft hast. Ich will da jetzt noch nicht mal großartig gegensprechen, aber ich
Ja,
frage
also
mich,
das
braucht
ist so
man
die,
das
es ist,
wirklich?
darum diskutieren wir hier darüber.
Also.
Ich meine, es fliegen ohnehin gerade sehr viele Zahlen durch den Raum, wenn du gekämpft hast. Du schreibst die ganze Zeit, wie viele Trefferpunkte du verlierst, du schreibst, wie viel Schaden du gemacht hast. Wo ist das Problem dann noch, die Zahl zu geben, wenn ich die 5 Orks erschlagen habe? So kompliziert finde ich das nicht.
Das wird deswegen unnötig, wenn die Spieler die nicht brauchen. Das war diese Mutmaßung, dann kriegen die direkte Belohnung. Du gehst davon aus, dass die Spieler die benötigen,
Ja,
um
und ich
Spaß
gehe
daran
davon,
zu haben.
also das meine ich auch, ja. Ich bin davon überzeugt, dass es dem Spiel beiträgt, wenn gute Ideen sofort belohnt werden oder eben die Spieler
Und
generell
weißt du
belohnt
was?
werden, ja.
Wenn meine Spieler mir sagen würden, dass das für sie ein wichtiger Aspekt ist, nach dem Motto, hör mal, anstatt am Ende 400 XP einfach für alle zu verteilen, verteile die doch lieber für jede Begegnung, dann ist unser Gefühl, dann macht uns das mehr Spaß, weil wir eine direkte Belohnung bekommen. Dann würde ich das sofort
Ja, aber
machen.
es kommt,
Aber ich
ja,
habe das
na,
noch
weil
nie
niemand auf die
gehört.
Idee kommt, weil grundsätzlich Erfahrungspunkte am Ende des Spiels verteilt werden. Aber guck dir Fate an. Bei Fate bekommst du sofort eine Belohnung in die Hand.
Jetzt holst du aber ein
Ja, aber
ganz
du
anderes
kriegst sofort
System aus
eine
der Tasche,
Belohnung.
was
Das
auch
ist,
ganz
wenn wir,
anders.
wir hatten die, ich glaube, wir hatten dieselbe Diskussion schon mal bei dem Belohnungssystem. Da
Ja, aber
war.
du bekommst bei Fate die Belohnung und die ist aber ja nicht dafür gedacht, dass sie bei dir bleibt, sondern die ist dafür gedacht, ich gebe dir das jetzt und ich hoffe, du gibst mir das irgendwann wieder im Abend des Spielabends, indem du irgendeinen Blödsinn machst, indem du eine coole Aktion reinbringst. Oder dafür ist dieser Punkt ja im Prinzip bei Fate da. Bei D&D
Ja,
oder
natürlich.
DSA oder ganzen anderen
Natürlich.
Dingen ist er dafür da, dein Charakter ist jetzt stärker geworden. Das ist ein kleiner
Ja,
Unterschied,
so
den ich
richtig,
da
aber es
schon nicht
ist eben
unwichtig finde.
eine, es
Ich
ist
finde
eben
es einen
eine
großen
Belohnung. Es ist eben
Unterschied.
der Keks, den du austeilst.
Ja, natürlich, das ist da ein Keks, mit dem du ja auch sagst, hör mal, ich fand die Aktion jetzt gerade gut,
Genau.
mach das nochmal so ungefähr, ne? Also, klar, aber jetzt gerade bei Kämpfen bin ich da immer so ein bisschen allergisch, weil mich das an die alten Zeiten erinnert, wo man dann für den erschlagenen Ork auf der Tabelle 26 Erfahrungspunkte
Es
kriegt.
geht.
Ja, so, du sagst das jetzt so, wenn ich die Orks umgehe, dann solltest du den gleichen Wert geben. Das ist ja inzwischen eigentlich schon Standard, wenn du es so nach Begegnung machen willst. Und dann müsstest du denen auch, ja gut, ihr seid daran vorbeigeschlichen, ihr kommt 97 Erfahrungspunkte. Das kann man, ich will da ja noch nicht mal gegensprechen, dass man das kann, muss, kann, können darf. Oder dass den einzelnen Gruppen auch Spaß machen kann. Nur die Frage ist eben, muss es, also ist es wirklich ein Fortschritt im Spiel oder ist nicht vielleicht das Erfolgserlebnis selber, das gemacht zu haben, für viele Spieler völlig ausreichend, das da vorbeigekommen zu sein?
Und ist das dann vielleicht überflüssiges Bookkeeping, was ich dann noch extra machen muss und was eigentlich keinen
Man
Effekt
kann
hat?
auf der
Das ist
anderen
so.
Seite, du könntest auf
Ich
der
habe
anderen Seite
Rollmaster noch nicht gespielt,
argumentieren
das ist noch
und
sehr
sagen,
extrem,
ich bin mein Bookkeeping sofort los, weil ich sofort die Erfahrungspunkte rausgeben kann und die Spieler auch punktueller belohnen kann, wenn sie eine gute Aktion gemacht haben.
ich glaube, das hängt auch immer vom System, also wir drehen uns so ein bisschen im Kreis, das hängt immer vom System ab. Weil Warhammer, oder ist es ja meistens irgendwie 400 Erfahrungspunkte pro Abend oder ich weiß nicht, 100, also es ist ein fester Wert, den du pro Spielabend bekommst. Bei DSA ist häufig eine Empfehlung dabei, wie viele Erfahrungspunkte du pro Abenteuer oder pro Abschnitt eines Abenteuers bekommst. Das ist da ja auch quasi schon. Natürlich kannst du dann als Spielleiter dir noch überlegen, okay, ich habe jetzt dieses Szenario und ich schnapp mir jetzt, wenn du ein vorgefertigtes hast und sagst, hier für den Abschnitt gibt es so viel, dafür so viel, dafür so viel. Kannst du natürlich machen. Es gibt bei DSA eben auch diesen Zeitaspekt, der das vielleicht auch nicht uncharmant macht, das mittendrin zu vergeben. Aber die Frage ist, brauchen die Spieler diesen Keks oder reicht den Spieler die Story? Und wenn die Spieler den Keks haben wollen, dann soll man den geben. Da spreche ich überhaupt nicht gegen. Da muss man sich überlegen, wie man das macht. Macht dann für jede Erfahrung bereitet man das vor, für jeden Zwischenteil, ob nun Kampf oder irgendwas anderes. Und teilt das dann direkt mit. Ich finde die Idee, mit Karteikarten das zu machen, vielleicht auch nicht unbedingt verkehrt. Aber das hat natürlich einen anderen Charakter plötzlich. Also es ist ein anderer Keks, den man dann bekommt.
Ich will ja auch nicht so tun, als wäre ich da komplett abgeneigt. Ich habe gerade gesagt, wenn ich auch nur einen Spieler dabei hätte, der sagt, hör mal, weißt du was, das wird mir einen Kick geben, wenn du nach jeder Begegnung mir die 100 anstatt am Ende 400 gibst. Und wenn ich dann den einen Spieler dabei hätte, also theoretisch könnte man das ja jetzt bei meinem Spieler, da kann ich jetzt am simpelsten direkt so versuchen herauszusehen, wie das Ergebnis dann aussehen wird, dann wird das wahrscheinlich dann so enden, dass der ein oder andere, der sich mit seinem Kampf, also seinem Charakterprofil jetzt nicht so gut auskennt, der spart die einfach, ja, der lässt sie erstmal in seinem Konto liegen, ja, 100, jetzt nochmal 100, jetzt noch 100, gebe ich irgendwann, ne, Anfang nächsten Abenteuers, gebe ich die alle aus, und dann hast du vielleicht den einen dabei sitzen, ja, wenn ich dann nach der nächsten Begegnung, wenn ich wieder 100 bekomme, dann kaufe ich mir sofort die und die Fertigkeit, ey,
Genau
nochmal mit
darauf.
plus 10. Da hätte ich auch nichts gegen, das wär
Denn
voll in Ordnung. Die Frage ist eben, wenn ich keinen von diesen Spielern dabei habe, dann,
da
ja,
kommt man nämlich
wozu?
wieder auf die Spielertypen von Robin D. Laws und das wäre sozusagen dann auch noch ein Aspekt, der interessant ist.
Da sind wir wahrscheinlich alle auf die falsche
Richtig.
Spielertyp,
Wahrscheinlich,
ja.
also es ist nicht so, dass ich jetzt sofort.
Ich hätte da nichts gegen, wenn ich Spieler wäre, dann
Aber du hast
wäre
doch
das
vorhin
okay. Wenn ich
gesagt, dass du
quasi dann
das nicht
mein
brauchst.
Charakter. Ja, nicht.
Jetzt
Nein,
habe ich dich,
also.
komm.
Stimmt,
Doch.
nein. Hast du nicht, weil es macht mir ja auch wirklich nichts aus. Aber wenn ich die, aber ich wäre ein Typ, wenn ich mein Charakterprofil habe und ich weiß, so will ich den steigern, ja, dann habe ich auch kein Problem damit. Dann steigere ich das Ding einfach in 2 Minuten noch im Spielabend. Wenn du mir dann eben die 100 Erfahrungspunkte gibst, ich weiß, ach, die nächste Fähigkeit, die ich steigern will, oder die, was weiß ich, ich wollte hier mir Medizin kaufen, da mache ich einen Haken dran. 100 XP weg, zack. Das würde ich dann auch machen. Die Sache ist, ich habe aber gesagt, ich benötige es nicht, um jetzt quasi meinen Spielerfolg jetzt daraus zu ziehen. Ja, ich brauche diesen Keks
Also
dann
bist
nicht. Aber wenn ich ihn kriegen würde, dann würde ich ihn essen. So, ja, ist das jetzt die. Das ist toll,
Tja,
ja.
okay, sehr, sehr
Das ist
schön,
gut
ja.
ausgedrückt, ja.
Es ist eben, man muss sich nur einfach, also es ist nur ein Grundgedanke, mit dem man sich mal auseinandersetzen sollte, weil es ist eben grundsätzlich werden Erfahrungspunkte am Ende des Spielabends verteilt. Und die Frage ist, muss man die wirklich am Ende des Spielabends verteilen? Oder werden manche Spielertypen nicht sozusagen nochmal motiviert, wenn sie im Laufe des Abends schon ihre Belohnung erhalten? Und ich finde es prinzipiell gut, die Spieler während des Spielabends zu belohnen, weil sie dann eben auch das Gefühl haben, etwas erreicht zu haben. Da muss man eben überlegen, wie man das geschickt macht und welches System sowas vielleicht erlaubt und welches System eher hinderlich ist. Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, den wir vorhin ganz kurz hatten, wo es dann darum geht, dass man Erfahrungspunkte bekommt für eine Situation im Kampf und anschließend steigert man dann irgendwie Wissen oder sowas. Wie simulationsmäßig würdet ihr sowas denn halten? Also die Gruppe befindet sich in der Wüste und ein Charakter steigert Schwimmen, weil er unbedingt Schwimmen haben muss. Ist sowas schlimm? Würde euch das stören oder ist das eher egal? Weil es ein Spiel ist.
Ich finde, das würde ich da einem nicht im Wege stehen. Wenn der seine Idee hat, wie der seinen Charakter bauen kann, dann würde ich das so ein bisschen als Willkür anempfinden, wenn ich ihm jetzt da reinrede und sage, aber du bist jetzt in der Wüste, du kannst dich schwimmen steigern. Oder du hast dich aber gar nicht mit Büchern auseinandergesetzt. Ich verbiete dir dein Wissen in, was weiß ich, hier Warp oder was zu steigern. Das ist, nein, ich würde das nicht machen. Ich rede da mit jemandem in seinen gewünschten Charakter rein, wie er den bauen will. Dass es unter Umständen gerade nicht passen kann. Ja, wir haben ja gerade ein Beispiel in unserer Runde hier nach dem Motto, der Zauberer, der noch nicht zaubern darf, weil er noch nicht auf der Akademie war und nicht eingeschrieben ist. Das kann ja dann noch Sinn machen, wenn das für alle Beteiligten in Ordnung ist, aber ich würde mir als Spielleiter die Mühe gar nicht machen. Wenn da jemand den Mechaniker spielen will und der hat aber jetzt gerade noch keine Gelegenheit in meinem Abenteuer gehabt, das zu machen, dann soll ich dann sagen, nein, du darfst das noch nicht steigern? Mache ich nicht.
Also ich finde es auch ziemlich aufwendig. Bei DSA regelt man das durch spezielle Erfahrungen, die dann eben in die Richtung deuten, nach dem Motto, wenn du die steigerst, kannst du die etwas günstiger steigern. Aber in der Regel gucke ich da jetzt auch nicht nach, was die an Talenten, an Fähigkeiten sich steigern. Das wäre mir auch echt zu aufwendig.
Überleg mal, wie kleinteilig.
Bei Sonderfertigkeiten und so weiter, da gibt es gibt's so ein bisschen Einfluss und Absprache. Aber ansonsten ist das, bin ich da relativ offen. Wobei natürlich die Frage sich, wenn man das für ein Abenteuer gibt, noch einfacher stellt, meines Erachtens, als wenn man sie für eine bestimmte Szene gibt. Weil für eine Szene, die ist relativ festgelegt. Wenn es ein Kampf ist, dann hast du da eben ganz speziell diese Dinge benutzt. Wenn ich sagte, ihr wart 3 Wochen unterwegs insgesamt, habt eine ganze Menge erlebt und kriegt jetzt, was weiß ich, 500 Erfahrungspunkte, da kannst du viel leichter erklären, ja, ich habe mich eben abends immer mit meinem Buch also dann kannst du es mit deinem Charakter noch viel eher vereinbaren vielleicht auch und zu sagen, ich habe mich abends hingesetzt und gelesen und habe das gemacht. Das muss ich nicht erklären. Das ist mir gerade auch noch durch den Kopf gegangen, mit diesem spezielle Erfahrungspunkte für bestimmte Charaktere oder Aktionen. Auch da ist ja die Frage so ein bisschen im Raum, wenn du jetzt eine Szene hast, wo ein Charakter besonders in den Vordergrund getreten ist, im Lauf, wenn du so eine Session oder einen Spielabend oder ein Abenteuer die Punkte vergibst, kannst du sagen, ja, das gleicht sich alles irgendwann irgendwie aus. Aber nehmen wir an, du hast den einen, der jetzt da ganz alleine die halbe Ork-Armee niederschmetzelt und da alleine den Kampf entscheidet quasi und dann kriegen am aller Ende die gleichen Punkte. Da ist auch die Frage, ist das fair diesem einen Spieler gegenüber? Also müsste man da nicht...
Jetzt hast du natürlich noch ein Fass aufgemacht.
Ja, tut mir leid, aber es ist mir gerade, ist mir das so aufgefallen, weil das ist, finde ich, nicht unproblematisch.
Dann mache ich mal kurz meine Ideen dazu. Ich verteile grundsätzlich keine Erfahrungspunkte mehr individuell an Spielercharaktere oder an Spielern. Das mache ich nicht mehr.
Mann, das habe ich mir hier als Notiz aufgeschrieben, das wollte ich auch noch nachher anbringen. Aber ja, dann haben wir
es. Es ist sinnlos. Die Spielgruppe ist ohnehin eine sehr, ich sag mal, emotionale Gruppe. es macht keinen Sinn, da noch Konflikte zu schüren.
Ich bin auch kein Freund von, darum, aber...
Nee. Darum, es ist, also ich mache sowas nicht, ich finde es sinnlos. Matthias? Ey,
also das klang jetzt so, als würdest du mit so Diven spielen, die da sehr...
Nein, also ich finde es einfach sinnlos. Es ist unnötige Buchhaltung, die da stattfindet. Und es ist einfach Quatsch, andere zu belohnen und andere nicht zu belohnen. Und dann klafft da eine Lücke und die Lücke wird größer im Laufe der Zeit. Ja, jeder kriegt dasselbe. Fertig.
Es geht mir
jeder
nicht,
hat irgendwie beigetragen an, zu der Situation.
Ja, aber es geht mir ja nichts ums Grundsätzliche, sondern ganz konkret, der eine metzelt alles nieder und die anderen kommen vielleicht noch nicht mal so richtig zum Zug. Dann ist ja die, ist ja, du gibst das ja, um eine Belohnung zu geben. Ist das dann fair, dass derjenige, der die meiste Arbeit hat, genauso viel kriegt wie die anderen? Also
ja, ich finde es okay. Also ich muss, die müssen nicht alle einzeln ihre Erfahrungspunkte bekommen. Derjenige, der alle Orks getötet hat, wird fortan der Orkschlechter genannt und dann hat er seine persönliche Belohnung. So würde ich das machen. Das muss ich
außerdem
nicht in der Mechanik lösen.
Da würde ich dann dagegen halten, dass in einer in einem sozialen Encounter Begegnung jemand mit den Kampffähigkeiten dann
ja,
vielleicht
ja,
auch
genau
in Hintertreffen gerät und ja gut. Dann gleicht sich das im besten Falle so ein bisschen aus, hätte ich jetzt gesagt.
Genau, ja, ich meine, darum, über einen Spielabend, ich glaube, das muss man einfach mit der Gruppe klären, denn wenn die eine Gruppe, wenn man diesen Keks braucht sozusagen und man die eine braucht ihn vielleicht etwas mehr und fühlt sich dann benachteiligt, obwohl er der große Orkschlechter ist, genauso viel bekommt wie der kleine Hobbit, der in der Ecke sitzt und angsthaft hinter einem Stein kauert, dann kann das natürlich auch zu Problemen führen, dass man sagt, ich mache hier die ganze Arbeit und der kriegt genauso viel. Also wenn es wirklich um den Keks geht. Da kommt dann dein Spruch, wieso spielt man mit solchen Spielern?
Richtig.
Das ist schon richtig. Ja. Ich wollte das nur kurz angesprochen haben, dass das vielleicht auch zu Problemen führen kann, wenn man es so ganz spezifisch macht. Ich weiß zum Beispiel auch noch nicht, wie es bei Rollmaster machen würde, die da auch sehr buchhalterisch rangehen. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber da ist viel Buchhaltung im Spiel.
Ich will das nur noch mal auf die Spitze treiben. Das wäre so, als hättest du einen Spieler dabei, der sagt, aber mein Krieger hat öfters getroffen und mehr Schaden ausgeteilt als der andere Krieger. Warum kriege ich nicht mehr XP dafür? Also mit damit, um es dann auf die Spitze zu treiben, damit würde ich dann auch nicht spielen wollen. Wie gesagt, für mich geht es auch eher, ich will mich ja einmal da nur kurz positionieren. Ich sehe das so wie Daniel, das ist, bei mir gibt es auch keine Einzel-XP für, du hast heute jetzt, das hast du toll gemacht, deswegen kriegst du jetzt schon mal 50 XP extra und die anderen schauen dann blöd in die Wäsche, dass sowas, auf solche Diskussionen würde ich mich gar nicht einlassen wollen.
Bin ich ja auch kein Fan von. Ich wollte es nur in Bezug auf die 10-Jahre beschreiben.
Genau, wir können.
Aber ich glaube, wir sind. Ja,
wir können ja darüber diskutieren, gebe ich die gesammelten XP pro Begegnung, also mittendrin, wenn es ein, also deswegen, wir gehen hier quasi wirklich so einen Baum ab, nach dem Motto, erstmal muss das System es zulassen, dass ich zügig was kaufen kann, dann finde ich es okay und dann muss quasi gewährleistet sein, dass die Leute damit umgehen können, wenn sie dann oder das überhaupt wollen, dass ich nach jeder Begegnung denen quasi ein Bruchteil der XP für den ganzen Abend gebe und sie dann so belohne. Wie gesagt, man lernt ja immer dazu, ne? Jetzt haben wir dazugelernt, dass Daniel offensichtlich gerne nach jeder Begegnung 100 XP bekommt, anstatt dass ich ihm am Ende einfach 400 gebe. Das ist okay, das muss ich wissen.
Das habe ich nicht gesagt.
Ich sollte das wissen
als Spieler. Es ist als Anregung nicht schlecht. Mir ist es eben bewusst geworden, ist mir das Problem bei Pendragon zum Beispiel, wo du teilweise sehr niedrige Werte hast von essentiellen Fertigkeiten. Und da fand ich es eigentlich ganz nett, wenn man ad hoc sein Tanzen steigern kann, weil man eben einmal mit den seelenlosen Toten um den Schwarzen Turm getanzt ist.
Pendragon ist da auch noch sehr speziell, weil du eigentlich nur im Winter, obwohl eigentlich ist der Winter ja auch nur ein Abenteuer vorher, ne? Also Abenteuer, Winter,
genau.
Abenteuer, Winter. Richtig. Das ist ja bei uns gerade auch anders. Aber ich glaube, im Prinzip sind wir soweit durch. Wir würden uns jetzt weiter im Kreis drehen, wie man es machen kann. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben, was man daran gut finden kann, was nicht. Jetzt würde uns vielleicht interessieren, braucht ihr den Keks? Gibt ihr den Keks schon mittendrin? Wie macht ihr das mit den Steigerungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was ihr dazu denkt. Ja, und ich glaube, eine Anregung haben wir vielleicht dem einen oder anderen mitgegeben, das mal in der eigenen Spielrunde zu diskutieren, wie man das handhaben möchte.
Genau, und das ist ja im Grunde der Vorteil von dem Ganzen. Es ist nicht so, dass wir jetzt praktische Erfahrung mit dem Ganzen haben, sondern ein Denkanstoß. Dinge, die man schon seit Jahren im Rollenspiel macht, immer Erfahrungspunkte immer am Ende rauszugeben. Vielleicht gibt es einige Spielertypen, die eigentlich eher sofort belohnt werden möchten. Und das ist ja vielleicht ein Denkansatz, den man mal überdenken sollte.
Ja, und vielleicht wissen diese Spieler noch gar nicht, dass sie das sogar
Genau,
eigentlich
vielleicht
besser
wissen sie
finden
gar nicht, dass es
würden.
so eine Möglichkeit gibt.
Ja,
Und
beziehungsweise auch,
dann
dass sie es sogar quasi besser finden würden, wenn sie eben
Ja,
in der
richtig.
Lage sind, wie ich hadere ja auch gerade nach dem Motto, jetzt bei Only War,
Man
wenn ich
kann's
wüsste,
ja.
wie ich steigern würde, dann würde ich sagen, hier, du hast mir gerade 100 XP für die Sache gegeben, ja, dann mache ich hier schon mal einen Haken dran, dann sind die für mich schon mal weg. Und den Rest des Abends habe ich hier, ich kann schon mal heilen, so nach dem Motto. Es ist nicht schlecht.
Und vor allen Dingen, es ist sowas, man muss dann so an die ganzen Systeme denken, die man auch noch so im Schrank stehen hat und so weiter. Also bei Savage Worlds kannst du ja irgendwie, wenn du 5 Lernpunkte hast, kannst du ja irgendwie was steigern. Dungeon Slayers funktioniert auch mit Erfahrungspunkten. Das heißt, bei Dungeon Slayers geht der Aufstieg auch relativ schnell. Das sind alles Dinge, da muss man mal überlegen, ob das vielleicht nicht für einige Systeme Sinn macht und für andere eher weniger.
Ja, ich muss
Aber
auch gerade,
das
ich will nur noch einmal kurz sagen, bei D&D scheint das für mich weniger Sinn zu machen, weil ich würde quasi diese 100 XP, wenn du mir sagst, hier hast du 100 XP und ich kann damit gar nichts machen, dann wäre das für mich auch kein
ja.
Keks.
Das,
wie bei
das
Only
stimmt,
Worlds.
Ja. Das ist völlig richtig. Aber du musst überlegen, D&D hat ja auch sonst keine anderen Belohnungsdinge. Außer dann, ne, also
Geld,
mechanisch.
Ausrüstung, ne?
Geld,
ja,
Ausrüstung, das ist
Schwert
es
plus
eben, ja.
18.
Ja, ja, richtig, ja. Aber gut, danke für die interessante Diskussion.
Macht's gut.
Jo, bis zum nächsten Mal.
Ciao.